ARD Sounds.
Grüße, ich bin heute zu Gast in Bad Aibling bei Ernst Böhm. Herr Böhm, wie finden Sie den Werbeslogan "Wohnst du noch oder lebst du schon"?
Ja, Wohnen ist ein Grundrecht und ohne gutes Wohnen lebt man auch nicht gut. Also passt schon zusammen.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Ernst Böhm, Jurist und Baupionier.
Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Vielen Dank, weil Jurist und Baupionier, weil Baupionier ohne Jurist gibt wahrscheinlich gar nicht, oder? Weil wie hoch ist der Anteil an verwaltungs- und juristischem Aufwand, wenn man eigentlich einfach nur bauen will?
Leider im allgemeinen Baugeschehen viel zu hoch. Ich persönlich versuche ihn so klein wie möglich zu halten. Vielleicht unter 3%.
Naja, Sie persönlich, aber Sie können ja persönlich nicht die Gesetzgebung und Auflagen und was auch immer alles ändern. Also wie stehen wir da international? Ist bei uns wirklich so kompliziert zu bauen, wie es immer heißt, verglichen mit anderen Ländern?
Da ist viel dran. Leider ist es in anderen Ländern auch sehr kompliziert. Insgesamt kann man wohl sagen, ist die Tendenz zum Perfektionismus am Bau schon dominierend, aber nicht zum Vorteil der Qualität und der Bezahlbarkeit.
Sie haben ja schon eine Menge gebaut, also nicht nur, aber auch hier eben in diesem Forschungsquartier kann man sich nichts drunter vorstellen. Wer hat es? Also quasi einen eigenen Stadtteil, wer hat es schon?
Selten, wir hatten das Glück. Ursprünglich ist das hier eine Nazi-Kaserne, nach dem Krieg von den Amerikanern übernommen. Und als wir alle dachten, der ewige Frieden sei ausgebrochen, 2005 haben die Amerikaner ihren Abhörstandard stark reduziert und man konnte 70 Hektar von dem Gelände kaufen. Und das war aus heutiger Sicht ein Glücksfall.
Ja, würden Sie sagen, das hier ist Ihr Lebenswerk?
Nein.
Dieses Quartier? Nein.
Mein Lebenswerk, an allererster Stelle würde ich meine Familie nennen, Frau und Kinder und dann unser Unternehmen, B&O. Das ist sozusagen die Blüte, die man sieht. Aber die Wurzeln liegen im Unternehmen.
Aber das Quartier hier, der Stadt, da ist die Blüte, die man sieht.
Ja. Ja.
Weil das Unternehmen ist zwar auch eine Blüte, aber das sieht man nicht richtig.
So ist es. Wir gelten als Hidden Champion, suchten bisher jedenfalls aber nicht den Kontakt zur breiteren Öffentlichkeit.
Ja. Sie machen Hausverwaltung?
Nein, machen wir nicht.
Sie machen Hausservice?
Genau, wenn ich präzisieren darf, Hausverwalter sind wir nicht. Das ist eher bürokratische Tätigkeit. Wir verstehen uns als Techniker. Wir machen technischen Hausservice.
Also Dienstleistungen. Und warum kennt man Sie nicht, wenn Sie so ein Champion sind?
Also in der Szene, wir haben ja Marketing, haben wir einen Bekanntheitsgrad von 98%. Aber da wir nur für die großen Kommunen arbeiten, sind wir an Öffentlichkeitsarbeit bisher jedenfalls nicht so interessiert gewesen.
Lassen Sie uns ein bisschen über dieses Quartier hier reden, also über dieses Forschungsquartier, wie Sie sagen. Die Hektarzahl haben Sie gerade schon gesagt. Man kennt es, wenn man vorbeifährt, manchmal, wenn man diese runden weißen Kugeln immer noch sieht, die früher, ja, aber die sind immer noch in Betrieb teilweise als Abhöranlagen, oder?
Ja, also die Amerikaner haben mal um 2/3 reduziert. Angeblich, es sind ja Geheimdienste, NSA, drum ist alles geheim, aber angeblich sind noch etwa 120 amerikanische Geheimdienstmitarbeiter vor Ort. Und es sind auch noch 20 Antennen zu sehen.
Und die wohnen dann auch bei Ihnen hier im Viertel?
Die wohnen nicht bei uns, aber eben geheim.
Ja, Entschuldigung. Ja. Aber ganz ungeheim und ganz öffentlich ist, wie viele Menschen ansonsten hier wohnen.
Ja, jetzt beginnen wir mal so. Wir haben ein Hotel mit gut 100 Zimmern. Wir haben ein Fußballinternat mit 150 Jugendlichen, die alle Fußballprofi werden wollen. Und ansonsten noch etwa 500 Bewohner.
Und dass Sie jetzt diese sozialen Geschichten zuerst gesagt haben, liegt daran, dass Sie auch Wert darauf legen, dass möglicherweise Menschen, die hier arbeiten, auch hier wohnen, in der Nähe, um die Wege kurz zu halten?
Das wäre ein Schlüssel. Lassen Sie mich ein Motiv sagen. Nehmen wir mal an, ich wohne hier in einer Passivhauswohnung, pendle aber nach München zur Arbeit. Das macht halt wenig Sinn. Also die Idee wäre, nah am Arbeitsplatz auch zu wohnen und auch nah an der Ausbildung der Kinder.
Einer der Gedanken, die eben hinter dem allen steht, was Sie hier erforschen. Wir machen nachher noch ein bisschen Ausflug über das Gelände und Sie zeigen gerade, glaube ich, ein Passivhaus oder ein Aktivhaus sogar. Ne? Also das heißt, es ist ein Haus, das spart nicht nur Strom, sondern es ist noch positiv für die Energiebilanz.
Wenn ich ein bisschen lehrerhaft daherkommen darf, macht es Sinn zu unterscheiden zwischen dem Energieverbrauch bei der Erstellung eines Hauses, der sogenannten grauen Energie, und zwischen dem Energieverbrauch beim Betrieb eines Hauses, also Heizen und Warmwasser. Und das mit der grauen Energie kommt erst in letzter Zeit in das Bewusstsein, denn so 40-50% des Energiebedarfs über 100 Jahren ist schon verwendet, bevor sie einziehen. Beispielsweise Stahlbeton braucht sehr viel Energie, um es zu produzieren.
Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, dieses frühere Armeegelände zu kaufen in Bad Aibling?
Ja, vielleicht ein bisschen. Ich bin ein gelernter Jurist und habe das auch ein paar Jahre praktiziert, habe aber dann festgestellt, dass mir das nicht so gut liegt. Denn ein Jurist sollte sorgfältig und geduldig sein und ich bin weder das eine noch das andere. So habe ich mich dann in frühen Jahren mal entschieden, Geschäftsführer bei einer kleinen Baufirma zu werden, Bieler und Oberneder. Und das ist aber dann gut gewachsen und weil wir in der Nähe wohnen, war stadtbekannt, dass die Kaserne verkauft wird, jedenfalls zur Hälfte. Dann haben wir uns dafür interessiert.
Ihr Sohn ist schuld, wenn ich das richtig weiß.
Sie sind ja bestens informiert. Wir fahren hier gelegentlich mal, oder früher, als die Kinder zu Hause waren, auf die Schubräualm. Und auf dem Weg hin hat er gesagt, Papa, die Kaserne wäre doch was für dich.
Ja, Papa.
Und ich sage, naja, ich habe eigentlich genügend Arbeit. Aber als wir dann wieder mal fuhren, und so 17-Jährige sind ja nicht immer ganz ausgeglichen, sagt er, hast du jetzt wegen der Kaserne schon was unternommen? Mhm. Und um ihn zu beruhigen und den Sonntag zu retten, habe ich gesagt, nein, aber morgen melde ich mich beim Bürgermeister. Und so nahm das Glück dann seinen Lauf.
Jawohl, und seitdem sind Sie dann 2004, 2005. Seitdem sind Sie hier und seitdem bauen Sie eben hier und probieren Sachen aus, bezeichnen sich manchmal als Rebell. Rebell wogegen?
Als Pubertierender war ich leicht rebellisch und auch jetzt noch. Irgendwie liegt es in mir, dass ich nicht immer Mainstream laufe.
Wogegen rebellieren Sie denn?
Ach, zum Beispiel gegen politische Unzulänglichkeiten. Oh, zum Beispiel kann ich Ungerechtigkeit nicht gut leiden.
Und auch gegen Unsinn am Bau?
Und auch gegen Unsinn und zu viel Vorschriften am Bau.
Also gut, wir schauen uns das nachher gleich an, ob sich das irgendwie auch äußert in den Gebäuden hier, wenn wir jetzt gleich unterwegs sind im Forschungsquartier in Bad Aibling. Bei einem, was ist das für ein Haus nochmal?
Ein Plus-Energiehaus oder ein klimafreundliches Haus. Und wir können sogar klimapositive Häuser bauen. Das heißt Häuser, die bei der Erstellung schon kaum graue Energie brauchen, kaum CO2 emittieren, aber jedenfalls durch den Einsatz von Holz mehr binden, als sie emittieren.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius trifft
Ernst Böhm, unterwegs im Forschungsquartier.
So, jetzt stehen wir hier in einem klimafreundlichen Haus. In erster Linie Holz, das hat nichts mit Klima zu tun, sondern damit, dass es noch im Bau ist.
Und leer. Und hohe Räume hat.
Ja, aber da geht's doch schon los. Klimafreundlich, wenn hohe Räume, heißt doch, man braucht mehr Heizenergie, oder?
Mit Verlaub, das Gegenteil ist richtig.
So. Weil?
Weil sich die schlechte Luft oben sammelt, weil sie besser zirkuliert und weil sie nachweislich weniger oft das Fenster öffnen.
Aha, spannend. Klimafreundlich sagt aber jetzt auch gar nicht in erster Linie was über die Heizung, sondern über die Bauweise des Hauses.
In dem Fall schon, ja? Weil wie Sie sehen, ist ja Holz und alte Ziegel verbaut.
Ja? Was heißt alte Ziegel?
Also Ziegel, die man gebrochen hat und wieder zusammengeklebt.
Ach, das ist Bruch gewesen?
Ja, ist Ziegelbruch.
Aha.
Sodass man keine neue, also Ziegel ist ein Lehmstein, der gebrannt wird und man braucht nicht die Energie, um ihn zu brennen.
Okay. Wo kriegt man die her, die gebrochenen Ziegel?
Ja, die zum Beispiel von einer Firma aus der Nähe von Lamzu, soll ich den Namen nennen, wäre gute Reklame.
Aber ja, ist das Abfall, der dann...
Das ist Abfall, das wäre reiner Abfall.
Wiederverwertung.
Wiederverwertung.
Und das Holz hier?
Ja, aus der Gegend.
Aus der Gegend, aber was ist das für ein Holz?
Ja, das ist Lärche und das ist Fichte, Holz vom Baum.
Wieso ist, wenn Holz wirklich so viel, und Sie machen ja wahnsinnig viel mit Holz, sind ja, wie viele Holzhäuser stehen hier allein auf dem Gelände?
20.
Ja. Wenn Holz ein so genialer Baustoff ist, wie Sie hier sagen, und es riecht gut und so weiter und so fort, warum wird es nicht viel mehr verwendet?
Das ist vielleicht ein Aspekt der Moderne. Also das Ursprüngliche war mal, die mittelalterlichen Städte sind niedergebrannt. Mhm. Da hatten die Leute Angst, dass die Städte wieder brennen. Und Brandschutz war lang ein Thema. Das ist aber im modernen Holzbau gelöst. Holz ist widerstandsfähiger, was Brand angeht, als wie Stahl, oder?
Ich denke mir, es wird nicht so lange halten, wahrscheinlich, oder? Weil so toll behandelt, wie das natürlich sicher ist.
Dann gehen wir vielleicht dort noch in unsere Kneipe hier am Ort. der sogenannte Peißenhof, der ist ein Bauernhof, der ist 380 Jahre alt.
Okay.
Wenn Sie sich Südtiroler oder oberbayerische Bauernhöfe anschauen, die sind gut und gern 200, 300 Jahre alt. Und welches neu gebaute Haus steht 300 Jahre?
Weiß ich nicht.
Nicht so oft, nicht so viele.
Okay. Aber jetzt nochmal zur Klimafreundlichkeit.
Ja.
Die Baustoffe sind es auf der einen Seite, also klimafreundlich heißt einfach beim Bau und für die Materialien.
Bei der Herstellung der Materialien sollte möglichst wenig Energie aufgewendet werden und möglichst wenig CO2 emittiert.
Mhm. Und das gelingt hier?
Das gelingt hier, weil sie haben es im Wesentlichen Holz und wiederverwendete Ziegel.
Ja.
Und nicht Stahlbeton und Zement.
Aber kann man da sagen, vom Schnitt her sind das ganz normale Räume, ne? Also nicht anders eigentlich als ein anderes Haus wäre.
Sie sind ein bisschen höher.
Das haben Sie gesagt.
Weil Höhe nicht so viel Fläche braucht, aber mehr Lebensqualität. Und wenn Sie auf alle Architekten schauen oder all, wo wohnen die Architekten am liebsten? In den Gründerzeitvillen.
Aha.
Niemand wohnt in der Neubauwohnung in Neuperlach.
Okay, ja, gut.
Alle, wenn Sie die Wahl hätten zwischen Schwabing, Bürgerhaus und irgendwie Neubauwohnung, dann lieber
Abbauung. Jetzt habe ich schon gelernt, eben, dass trotz der Höhe, dass das Energie spart. So, hier sind Heizkörper. Gehört es auch dazu, zu dem Konzept klimafreundliches Haus? Was da für eine Art von Heizung? Da sind wir dann bei der Wärmepumpe oder wo sind wir?
Klar, die Art der Heizung gehört dazu. Insbesondere die Frage, ob Fußbodenheizung oder Heizkörper.
Ja.
Ich neige entgegen dem Trend zum Heizkörper.
Wollte ich gerade sagen, hier, der Riesenheizkörper.
Ja, aber immer noch weniger, als wenn Sie den ganzen Boden mit Fußbodenheizung zumachen. Der Heizkörper ist günstiger und anders als die Fußbodenheizung auch schneller zu regulieren. Das ist etwas gegen den Trend. Hier sagt man oft Fußbodenheizung, sieht man den Heizkörper nicht, ist energieeffizienter. Mhm. Glaube ich nicht, weil die Fußbodenheizung etwas träger ist als der Heizkörper.
Okay. So, und ansonsten Badezimmer, ja?
Ja, die Anmerkung wäre, die sind in der Fabrik gemacht. Industriell. Kommt als fertige Kiste.
Das Badezimmer?
Das Teil hier. Drüben sehen Sie es noch besser.
Aha.
Also nicht 6 Handwerker auf 6 Quadratmeter.
Sondern vorgefertigt.
Vorgefertigt, fix und fertig. Das kommt so, wie es jetzt ist. Das ist mal geputzt.
Als Ganzes?
Genau, als Ganzes.
Der große Vorteil ist, es geht schneller.
Und ist günstiger und ist qualitätsmäßig deutlich besser.
Wie ist es denn insgesamt so, dieses klimafreundliche Haus?
Etwas günstiger als ein klassischer Neubau.
Es ist günstiger als ein klassischer Neubau?
Ja, vor allem, weil man Technik weglässt. Etwas zugespitzt formuliert, wir investieren 5-10% mehr in den Rohbau, sparen aber 30-40% an der Technik. Zum Beispiel so ein Heizkörper, das ist ja nicht kompliziert. Das ist irgendwie 2 Quadratmeter. Wenn Sie eine Fußbodenheizung legen müssten, hätten Sie 30.
Ja, ja, aber ist nicht gerade der Trend, das muss ja, jeder Trend muss ja gut sein, aber man hört doch überall vom Smart Home und dass noch viel mehr gesteuert wird vom Stromverbrauch.
Ja, wir sind explizite Gegner davon oder zeigen, dass das Gegenteil besser ist. Ein einfaches Beispiel. Mhm. Wie lange hält eine Kirchenmauer?
Oh Gott, die ich kenne schon lange.
200-300 Jahre. Kennen Sie irgendeine Technik, die länger als 30 Jahre verlässlich funktioniert?
Dampfmaschine, weiß ich nicht.
Na, noch 30, also im Haus. Oder kennen Sie irgendeinen Chip, der länger wie 12 Jahre?
Na.
Also Smart Home, was tun Sie nach 12 Jahren?
Chip auswechseln.
Ach, gibt's den dann noch?
Okay, ja.
Nein, in der Tat, also das ist natürlich eine große Sache. Die Partikularinteressen sind natürlich da vehement.
Mhm.
Die Diskussion in der Architekturwelt ist Smart Home versus Solid Home.
Mhm. Und Sie sind bei Solid.
Wir sind bei
Solid. Wir gehen mal ein bisschen weiter noch rum in dem Solid Home.
Wir bauen unkaputtbar. Schauen Sie mal, was kann hier kaputt gehen?
Ja, nix, das ist ja alles gemauert.
So ist es.
Verputzt.
Und jetzt schauen Sie da
an. Wie ist eigentlich die Fassade außen bei dem Holzhaus? Wird das Holz dann
hält auch länger verputzt? Als Putz.
Echt?
Ja, wesentlich. Ich zeige Ihnen auch 300 Jahre die Beispiele.
Okay.
Aber zum Beispiel, was kann hier kaputt gehen?
An dem Heizkörper hier. Mal, kann rosten, wie jeder andere Heizkörper.
Ja, 70, 80 Jahre.
Ja?
Und dann tropft es da ein bisschen.
Naja.
Ja, dann stelle ich eine Tasse hin und dann löte ich es.
Okay.
Was tun Sie mit der Fußbodenheizung, wenn ich nach 60 Jahren tropfe?
Dann reiße ich den Boden auf. Ja, ja, aber trotzdem, jetzt sagen Sie zwar weniger Technik, aber in dem Haus, wo wir gerade gesessen sind, wo wir uns unterhalten haben, da haben Sie aber die Lampen mit Funk angemacht.
Ja, weil ich dazu keine Leitung brauche. Das Verlegen der Leitung ist höchst kompliziert, insbesondere weil sagen wir, der heutige Verbraucher nur die Leitung unter Putz akzeptiert.
Mhm.
Also müssen Sie pro Lampe 5 Meter Leitung legen. Das ist viel Aufwand.
Das heißt, in einem normalen Haus von der Größe, jetzt schaue ich mal, wie groß wird die Wohnung hier sein, ist das 100...
60.
Die ganze...
Nein, nein, drüben 90, hier 60.
Ich wäre auf 150 gekommen.
Ja, genau so ist es.
Genau.
Genau so ist es. Das 60, drüben 150.
Das heißt, hier sind wie viel weniger Kabel verbaut als in einem normalen, in Anführungszeichen, Haus?
Ich sage jetzt mal, in der Wohnung 30 Meter und in der drüberen 50.
Aber dafür habe ich hier ein Zimmer ohne Steckdose.
Auch in der Tat sparen wir hier.
Ah, nein, da ist ein Loch zumindest. Das ist ja alles noch Rohbau, ja.
Ja, da fehlt nur noch die Abdeckung, oder?
Ja.
Auch hier, jetzt schauen Sie sich an, das ist eine fertig gefertigte Zelle, drum eben auch Forschungsquartier.
Mhm.
Also das ist Bad.
Badezimmer, jawohl.
Jetzt schauen Sie.
Jawohl.
Jetzt ist da ein Heizkörper.
Auf der anderen Seite vom Badezimmer, jawohl.
Und da die stecken und da. Also zukünftig kommt eine Zelle,
mhm.
Die nennen wir Technikzelle.
Mhm.
Und damit sind alle technischen Anforderungen für die Wohnung mit einem Teil, das in der Fabrik industriell gefertigt wird, erschlagen.
Okay.
Keine Installation mehr von Heizungsrohren, keine Installation mehr von Elektrokabeln. Das macht einen großen Unterschied.
Glaube ich, zieh ein. Ja. Ja, aber das ist nur Ausstellungsraum hier, gell? Welche Leute kommen da und schauen sich das an?
Letztes Jahr hatten wir irgendwie 270 Besuchergruppen, davon waren 200 Universitäten und Schulen.
Und mal schauen, wer weiß, wie viel dann im Endeffekt das tatsächlich gekauft und dann auch im Endeffekt so umgesetzt haben. Danke für den ersten Einblick. Wir gehen mal wieder zurück in das Zimmer mit dem Funk und den Lampen, weil da sitzt sich's gemütlicher.
I'm always doing the right thing. That's right. I'm always doing the right thing. Help me now. Supposed to do with this? What am I supposed to know about this?
Zurück aus dem Plus-Energiehaus in Bad Aibling, jetzt wieder in, ja, das ist auch ein energetisch sehr günstiges Haus, glaube ich, Ernst Böhm, wo wir jetzt sitzen. Hier ist das Wohnzimmer Ihrer Eltern.
Die Möbel aus dem Wohnzimmer meiner Eltern, denn wenn Sie sich umschauen, so ein alter Eichenschrank, eigentlich viel zu schade, um ihn wegzuwerfen. Aber gebrauchte Möbel haben keinen großen Wert mehr. Meistens werden sie weggeschmissen.
Und das ist jetzt quasi wie ein Showroom. Das heißt, also hier kommen Leute, schauen sich das an und sehen dabei eben noch die Möbel ihrer Eltern. Ganz genau. Wo standen die denn früher? In was für einem Haus sind Sie denn groß geworden in den 60er Jahren im Bauernhof in Landau an der Isar?
Also ich hatte sozusagen zwei Heimathäuser. Das eine war der Bauernhof, aus dem meine Mutter stammt, Harburg an der Isar. Das war ein viele hundert Jahre altes Bauernhaus. Und mein Vater hat dann bei Eicher Traktoren gearbeitet. Die haben dann in Dingolfing so ein kleines Siedlungshäuschen gebaut.
Aber wo war gefühlt mehr zu Hause? Auf dem Bauernhof? Oder?
Halb, halb.
Halb, halb. Tatsächlich. Wie kommt es, dass Wohnen und Zuhause in Ihrer Familie immer schon so ein großes Thema waren?
Vielleicht hat es mit der Geschichte meines Vaters zu tun. Der kommt aus dem Sudetenland. Und Weihnachten war immer ganz klassisch. Wenn wir nur wieder ein Haus hätten, ein Zuhause und die Heimat haben wir verloren. Vielleicht hängt es damit zusammen. Und Bauern sind ohnehin sehr erdverbunden.
Mhm. Glauben Sie, dass das irgendwie, vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst auch so Ihren Werdegang in die Baubranche mit beeinflusst hat, dass Ihnen das auch diese Wertigkeit so vermittelt wurde?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eher Zufall. Mhm. Weil als ich Anwalt war und mich umorientieren wollte, damals hat man noch Zeitung gelesen, habe ich einfach in der Süddeutschen eine Anzeige gelesen, mittelständisches Bauunternehmen sucht vertriebsorientierten Geschäftsführer.
Aber erstmal mussten Sie ja Anwalt werden. Stimmt es, dass Sie mit 12 Jahren schon gewusst haben, dass Sie Jura studieren wollen? Das ist ungewöhnlich für einen 12-Jährigen. Ich wollte zum Mond fahren oder Fußball.
Nee, ich wollte eigentlich immer, seitdem ich denken kann, Jura studieren, das hat mich interessiert.
Ja?
Rechtsanwalt war sozusagen mein Traumberuf.
Was war denn Ihr Vater? Hatte der auch was mit dem Bereich zu tun?
Mein Vater war Maschinenbauingenieur beim Landmaschinenhersteller Eicher Traktoren.
Das war dann wahrscheinlich auch nicht ganz selbstverständlich, dass der Sohn studiert, oder?
Na, allerdings, meine Mutter wurde in der 7. Klasse schon von der Schule heimgeschickt, weil das war Kriegszeit, um zu Hause am Bauernhof zu helfen. Die hätte gern gelernt, durfte nie. Also ein gewisser Antrieb, auch der Sudetendeutschen, bin groß geworden mit dem Spruch, Bub, lern was, denn nur was du im Kopf hast, kann dir keiner nehmen. Also der Anspruch, was zu lernen, war bei uns schon verankert.
Das heißt, den Gedanken, irgendwie möglicherweise die Landwirtschaft damals zu übernehmen oder so, hatten Sie nie?
Nee, das war das Privileg meiner Cousins.
Okay. So, Jura wollten Sie also immer, haben Sie auch gemacht und dann doch festgestellt, na, guter Anwalt bin ich nicht.
Jedenfalls hat es mir keinen Spaß gemacht. Zum Beispiel dauern Bauprozesse gerne so 3, 5, 8 Jahre. Das war mir einfach zu langatmig. Privates Baurecht mögen manche nicht, weil es eben wahnsinnig lang dauert.
Mhm.
So ein Urteil in erster Instanz kann ganz leicht 3, 4 Jahre dauern.
Aber dafür geht es dann um große Summen wahrscheinlich, ne?
Manchmal schon.
Also ist auch lukrativ.
Oh, weiß ich jetzt nicht so genau. Insgesamt ist der Rechtsstreit rund ums Bauen für die Anwälte und die Beteiligten sehr lukrativ.
Und es gibt ja auch genug, also Rechtsstreite, da beschäftigt ja ganze Armadas. Einer der Punkte, wo Sie sagen, glaube ich, das müsste eigentlich gar nicht so sein, weil da kann man doch entscheidend ausdünnen, auch an Vorschriften und überhaupt an Anhaltspunkten für Rechtsstreite.
Ja, also A ist einfach die schiere Anzahl von Vorschriften, aber noch wichtiger wäre, dass man die Ziele ausrichtet, die Manager würden sagen Alignment. Wenn Sie sich eine Baustelle anschauen und auf einer Baustelle arbeiten 20, 30 verschiedene Unternehmen und Architekten und Statiker und Bauphysiker, jeder sieht seine Sparte. Und jedes Unternehmen hat natürlich sein Interesse. Jetzt haben sie 30 sich widersprechende Interessen. Was fehlt, ist ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Ziel wäre, wir bauen zügig ein qualitätsvolles Haus zu günstigen Preisen. So ist es aber nicht. Der Elektriker sagt, ich möchte einen guten Preis und wenig arbeiten. Und der Heizungstechniker sagt, ich möchte einen guten Preis und wenig arbeiten. Und der Architekt sagt, ach, lieber etwas mehr kosten, weil dann kriege ich höheres Honorar und so weiter und so fort. Also die Ausrichtung der Anstrengungen auf ein gemeinsames Ziel, das wäre sehr hilfreich.
Ist, glaube ich, einer der Punkte, den Sie später dann mit Ihrer Firma auch umgesetzt haben, mit dem Servicecharakter, eben zu sagen, wir reduzieren die Anzahl der Gewerke, die Anzahl der Kontakte. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, heißt das dann, dass der Schreiner auch eine Steckdose setzt?
Im Idealfall schon, aber vor allem könnte der Elektriker irgendeine kleine Stelle an der Wand spachteln oder malern. Also die technisch kritischen Gewerke Gas und Elektro, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber wenn jemand zum Beispiel eine kleine Stelle, der Elektriker macht beim Austauschen der Steckdose ein bisschen was an der Wand kaputt, warum er dann heimfährt und 2 Tage später nochmal der Maler kommen muss, das wäre nicht zwingend.
Okay. Ins Management sind Sie ja dann auch erst gegangen, ins internationale Management, nachdem die Juristerei zu Ende war. Viel reisender Manager, wie sah der Ihr Leben aus?
Ja, am Anfang ereignisreich und auch gewollt, weil vom Bauernhof, mein Onkel war in 80 Jahren, glaube ich, nur eine Nacht nicht am Bauernhof. Das war für mich durchaus interessant, die Welt kennenzulernen. Aber nachdem ich in einem Jahr mal über 20 Mal in Singapur war, da verliert man dann die Lust.
Singapur so schön.
Naja, aber da gab es halt einen großen Auftrag, einen landesweiten Auftrag, um ein Warnsystem zu installieren. Mhm. Und ich war Projektleiter, dann musste man wenigstens jede zweite Woche hin.
Also da reicht die goldene Karte dann nicht mehr, da war es dann die platinerne eher.
Ja, jedenfalls hat man schon Privilegien, aber trotzdem, sagen wir, verliert sich der Charme, wenn Sie jede Woche 10 Stunden im Flieger sitzen.
Der Charme verliert sich, andererseits sind solche Jobs in der Regel auch gar nicht so schlecht bezahlt.
Ja, ordentlich bezahlt war er, aber das gleicht auf Dauer die Nachteile nicht aus.
35 waren Sie, glaube ich, so ungefähr, als Sie da ausgestiegen sind, oder?
Ja, also ich wurde, glaube ich, Geschäftsführer bei Biel und Oberneder 1993. Und jetzt, wenn wir zählen, war ich da 36 Jahre alt.
Genau. Wie kommen Sie dazu? Also Sie haben gesagt, Sie haben es in der Zeitung gelesen, die Anzeige. Aber jetzt von dem Jet-Set-Manager mit 26 Mal im Jahr Singapur dann zur Dachdeckerfirma in Bad Aibling?
Weil ich wollte einfach weg von der Reiserei. Und ich wollte nicht weg von München, weil ich verheiratet war und ein Kind hatte.
Mhm.
Ja, ich habe mich einmal bei der Allianz beworben. Da habe ich meine Bewerbung am Montag hingeschickt. Am Mittwoch war die Absage schon im Briefkasten.
Okay.
Das hat mich auch ein bisschen frustriert. Und beim nächsten, das waren wir dann ganz sympathisch.
Haben Sie damals schon die Vision gehabt, diese Firma, die damals eine reine Dachdeckerfirma eben war, 10 Jahre später haben Sie dann Anteile gekauft, das Ding übernommen. Haben Sie damals schon die Vision gehabt, die Idee gehabt, aus der Firma das zu machen, was Sie heute
ist? Nein, nicht im geringsten.
Mhm.
Ich suchte einfach eine Arbeit in München, die mir vielleicht Spaß macht und mit der ich meine Familie gut ernähren kann.
Mein Lebenswerk, eigentlich ja Familie, haben Sie vorhin gesagt. Ist das Lebenswerk nicht auch das, womit man am meisten Zeit verbringt?
Schwerpunkte. Ich bin so groß geworden, mein Vater ging morgens um 6:30 aus dem Haus und kam abends irgendwie um 7 Uhr nach Hause. Also das mit der 35-Stunden-Woche oder auch am Bauernhof, so bin ich nicht groß geworden.
Wie haben Sie es denn dann selber gehalten, als Sie hier dann nicht nur Geschäftsführer, sondern Anteilseigner und so weiter, wie viele Stunden Arbeitsstunden hat er die Woche gehabt?
Vielleicht so 60. Also in aller Regel arbeite ich gern von 7 bis 7 und Samstag in der Früh 5 Stunden. Und 2-mal in der Woche war auch ein Abendtermin.
Also gut, trotzdem Lebenswerk Familie. Wir können jetzt die insgesamt, glaube ich, 4 Kinder.
2 plus 2.
2 plus 2 Patchwork-Familie nicht befragen. Also lassen wir das einfach mal so dastehen. Was schauen wir uns jetzt noch an? Was können Sie uns noch zeigen hier im Forschungsquartier?
Also gerne würde ich unsere Poolbar zeigen.
Poolbar klingt super.
Weil, also A, kriegen wir da einen Drink. Aha. Und B, war das früher ein Schadstofflager.
Also ab in die Poolbar. Und hören einstweilen noch Musik aus der Ecke hier, nämlich von einem Gymnasium, aber nicht dem, was Sie hier auf dem Gelände haben, von einem anderen Gymnasium, wahrscheinlich auf Bad Aibling, kommt eine Band ursprünglich, die Levantino heißt und jetzt singt Historia de un Amor.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Ich hab's geschafft, nach so vielen Jahren endlich 1:1 der Talk vom Pool mit Ernst Böhm in Bad Aibling. Wir stehen vor einem wunderbaren blauen Swimmingpool. So hatte ich mir Arbeitsbedingungen immer vorgestellt. Aber Herr Böhm, auf Ihrem Gelände hier in Bad Aibling, der ist so 25 Meter lang oder so. Aber so ein 25 Meter langer offener Pool ist jetzt nicht wirklich energiesparend, oder wie ist der beheizt?
Da haben Sie einen Punkt. Aber lassen Sie mich ein paar Worte zur Entwicklung sehen. Wir haben ja ein Hotel bauen müssen aufgrund einer städtebaulichen Vereinbarung. Bad Aibling wollte ein modernes, zeitgemäßes Hotel. Mhm. Ein normaler Investor würde in Mietrachin kein Hotel bauen.
Ja.
So, also wenn man Hotel bauen, muss man es attraktiv machen, führte zu einem Pool. Dann war die erste Frage, außen oder innen? Man sagt, nee, Indoor-Pools sind wirklich aufwendig, das machen wir nicht. Wir machen einen Außenpool und heizen den vom 15. April bis 15. Oktober, weil da braucht man fast keine Energie oder nur ein bisschen Solarthermie. Nach dem Motto, im Winter gehen wir Skifahren, im Sommer schwimmen wir. Mhm. Das haben wir 15 Jahre praktiziert. Seit diesem Jahr haben wir umgestellt.
Jetzt heizt es im Winter, oder?
Auch im Winter. Und warum? Wir haben durchschnittlich 10 Zimmer mehr zu vermieten, weil die Leute halt schwimmen wollen.
Ach so, im Winter, okay.
Mai, und fürs Zimmer kriegen wir 150 Euro. Das heißt, wir haben Tag 150 Euro Kosten für Heizen des Pools, haben aber 1.500 Euro mehr Zimmer.
Das klingt nach einer Rechnung, die wunderbar funktioniert.
Aber meine Werte waren 15 Jahre andere. Aber allein ändere ich die Welt nicht.
Aber wenn Sie sagen, ja, Unternehmer, der in Mittraching ein modernes Hotel baut, der würde wahrscheinlich auch als erstes mal auf die Idee kommen, da eine alte Nazi-Kaserne aus den 30er Jahren erstmal abzureißen, da was Neues hinzubauen, oder?
Möglicherweise, jedenfalls bisher war das, aber hier ist ja in der großen Städtebau- und Architekturdiskussion eine Trendwende festzustellen. Heute gilt Umbau vor Neubau.
Wir gehen mal rein und sehen uns jetzt diese Poolbar an. Das ist also noch die Steigerung zu Radio vom Pool, das Radio von der Poolbar. Merke ich gerade.
Soll ich gleich mal noch ein Bier schauen?
Bitteschön, von mir aus gerne. Im Radio sieht es ja keiner. Trotzdem noch mal die Frage. Nazi-Kaserne, 30er Jahre. Warum haben Sie das bewahrt und nicht gesagt, ich baue jetzt was Anständiges hin?
Also erstmal haben wir hier auch kräftig abgerissen, vor allem 200 Wohnungen, was aus heutiger Sicht ein sehr, sehr großer Fehler war.
Ein Fehler?
Ein Riesenfehler. Wer reißt denn heute 200 Wohnungen am Inntal-Dreieck ab in Oberbayern?
Ja, aber wie groß oder klein waren die Wohnungen?
Die waren zwischen 20 und 105 Quadratmeter.
Ah ja, okay.
Aber es war städtebauliche Vorgabe. Ist auch eigentlich ein gutes Beispiel. Die Stadt wollte die 200 Wohnungen nicht erhalten. Mhm. A, gab es ein bisschen Konkurrenz, weil 1000 Amerikaner abgezogen sind. Gab es ein paar Wohnungen freistehend in Bad Aibling. Und B, hat man Angst gehabt, so hier ein Migrationszentrum zu bekommen. Mhm. Also hat die Stadt verfügt den Abriss von 200 Wohnungen 2008. Eigentlich eine Todsünde. Oder uneigentlich, das ist eine Todsünde.
Ja, vor allen Dingen
aus heutiger Sicht.
Vor dem,
das Bier ist abgeschlossen.
Warum schließen Sie denn Ihr Bier ab in der Poolbar?
Ja, offen. Ah, nein, ich war nur Falsche. Magst du, Rainer?
Also dafür, dass der Chef
alkoholfrei
selbst hier sozusagen in der Poolbar arbeitet, kennen Sie sich gut aus.
Schlossweiße. Aus der Flasche trinkt sich aber ein Weißbier nicht so gut. Also Weißbier oder alkoholfrei oder Cola?
Alkoholfrei.
Gut.
Dankeschön.
Gehen wir schon mal weiter.
Wie sehen Sie sich denn im Augenblick und Ihre Rolle in dem Unternehmen? Also wenn Sie nicht gerade an der Poolbar stehen und ausschenken. Was machen Sie noch? Also Sie haben übergeben an Ihren Sohn.
Ja.
Also wenn ich und Sie sind in der Lage, wie jeder, der im Bau was zu tun gehabt hat, wenn ich das sagen darf, Sie sind in der Lage, mit einem Löffel den Kronkorken abzumachen. Ich kann's nicht. Prost. Was ist Ihre Rolle? Wie viel sind Sie noch da?
Also das Forschungsquartier, mit dem identifiziere ich noch voll. Das treibe ich auch voran. Mhm. Da hält sich mein Sohn raus. Aus dem operativen Geschäft halte ich mich komplett raus. Mhm. Gelegentlich nehme ich noch ein paar so Repräsentationsaufgaben wahr und engagiere mich in der Politik.
So, Work-Life-Balance ist dann jetzt wieder schon ein bisschen anders geworden. Oder
also
trifft man sie in ihrem Pool auch manchmal?
Jetzt mit meinem wehen Knie soll ich wenig gehen, aber viel schwimmen. Darum nehme ich mir vor, hier 3-mal die Woche zu schwimmen.
Okay.
Aber ansonsten, unsere 4 Kinder sind erwachsen aus dem Haus. Meine Frau arbeitet sehr viel.
Was macht die?
Die hat eine Praxis. Mhm. Ich bin nicht der Typ, der den ganzen Tag nichts tut.
Offensichtlich.
Ich bin ja noch Kreistagsmitglied und Mitglied in 2-3 anderen Aufsichtsgremien. Aber so genau weiß ich es noch nicht, wie meine nächsten 15 Jahre aussehen.
Das wird man dann sehen. Ich meine, wenn man sich das Gelände hier anschaut, das ganze Quartier, es wäre hier schon noch Platz. Also Sie könnten hier schon noch was nachverdichten.
Na, in der Tat wollen wir jedes Jahr 1-2 Forschungshäuser generieren. Immer mit der Vorgabe, günstiger und schneller im Bau und dennoch klimafreundlicher. Also das Projekt ist noch nicht ausgeforscht.
Immer klimafreundlicher heißt dann am Ende, durch den Einsatz von Holz und ähnlichen Materialien, wie wir vorhin gesehen haben, in dem anderen Haus, gegen die Klimawende zu arbeiten, so dadurch, dass CO2 gebunden wird.
Mehr nachwachsende Rohstoffe, weniger Stahl und Beton, beispielsweise Fensterläden aus Holz statt Kunststoffrollläden und so weiter. Weniger und effizientere Heizungen, weniger Steuerungen, beispielsweise kleine Klingel an der Wohnungstür. Denn wenn Sie schon
keine Klingel.
Keine Klingel. Weil wenn Sie an der Wohnungstür stehen, können Sie doch ganz leicht klopfen.
Na ja, schon, aber
ist sogar individueller. Hören Sie bis im 5. Zimmer.
Aber der Stromverbrauch von der Klingel, jetzt mal im Ernst, Herr.
Aber die Klingel kostet 280 Euro, braucht kein Mensch und geht kaputt, muss gewartet werden.
Also der Stromverbrauch ist es da nicht, um den
Nein, der Stromverbrauch ist nicht, das ist einfach der Investitions- und wir bauen ja eher so Blöcke mit 100 oder 200 Wohnungen. Mhm. Also eine Klingelanlage für 200 Wohnungen, ganz trivial ist das nicht.
Klar, ich meine, wenn man in so großen Dingern denkt wie Sie mit der Servicefirma auch, ich glaube, Sie haben ja gesagt, nur die ganz großen Bauträger und Wohnungsbaugesellschaften überhaupt sind Ihre Kunden. Mhm. Also unter 10.000 Wohnungen braucht man gar nicht zu Ihnen kommen.
Im Grunde ja, wenn wir einen Ort schon 10.000 servicieren, dann nehmen wir auch weitere 2.000.
2.000. Aber wie hoch ist der Anteil von so Wohnbaugesellschaften und Wohnungsgesellschaften? Wäre das nicht auch lohnend, wenn Sie das alles können und die ganzen Gewerke und so weiter haben, das dann auch wirklich für Privathaushalte anzuwenden?
Das ist vielleicht die Vision meiner Söhne, dass wir das auch für einen Einzelnen anbieten können.
Es gibt 2 Söhne. Was macht der zweite? Steigt der dann auch ein? Oder?
Der zweite hat jetzt gerade sein Architekturstudium abgeschlossen.
Also auch
und soll sich mal die Welt und andere Firmen ansehen.
Und die Töchter?
Eine ist Psychologin und will die Praxis der Mutter übernehmen. Mhm. Und die andere führt die Gärtnerei in 7. Generation weiter.
Na also, da ist ja doch ganz viel abgedeckt, allein schon familiär. Okay, dann packen wir es wieder vom Pool. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Einmal noch Prost. Und dann gehen wir wieder rüber in das andere Haus und schauen, wie es da weitergeht.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius im Gespräch mit
Ernst Böhm. Denkt Stadt, Klima und soziale Gerechtigkeit zusammen.
Sehen Sie sich denn jetzt eher als Unternehmer, also wirtschaftlich denkend, oder eher als Politiker, also gesellschaftlich orientiert?
Mich treibt eine gewisse politische Leidenschaft, seitdem ich auch sehr klein war. Aber mein Leben ausgefüllt war natürlich durch die unternehmerische Tätigkeit. Wobei jetzt vielleicht ein kleiner Schwenk kommt. Ich wäre jetzt dann alsbald 70 und konnte das Unternehmen gut an meinen älteren Sohn übergeben. Jetzt ist die Frage, was tut man in seinem Ruhestand? Und vielleicht fröne ich dann wieder etwas mehr meiner politischen Leidenschaft.
Schauen wir. Ich meine, aber trotzdem ja interessant. Also als, ja, nehmen wir einfach mal an, nicht ganz mittelloser, vielleicht reicher Unternehmer in der Oberbayern, SPD. Das ist jetzt auch eine überraschende Kombination, oder?
In der Tat habe ich mich politisch unbequem gebettet. Denn ich meine, die CSUler haben gewisse Vorbehalte gegen die Sozis. Und die Sozis haben gewisse Vorbehalte gegen reiche Bauunternehmer. Ich bin mittendrin. Ist etwas unbequem. War mir früher mit meinen rebellischen Neigungen nicht so wichtig, aber jetzt, sagen wir mit dem heranziehenden Alter, würde ich mir doch ein bisschen mehr Harmonie wünschen.
Vielleicht gelingt es ja tatsächlich jetzt dann im Ruhestand. Wer weiß, vor 13 Jahren sind Sie gescheitert mit der Kandidatur als Landrat. Knapp. Wie viele Stimmen haben gefehlt?
200 oder so.
Sie haben bestimmt selber nachgezählt, oder?
Also naja, ich weiß, es war irgendwie 49,6%.
War das eine große Niederlage?
Nein, war keine große Niederlage, weil für einen Sozi in Oberbayern 49,6%, das ist ja nicht ganz schlecht. Das war keine desaströse Niederlage. Und mein Trost war immer, als Nicht-Politiker habe ich ein wesentlich besseres Leben. Als Politiker sind Sie fünfmal in der Woche abends unterwegs und
aber ob Sie da immer die 70 Stunden haben?
Ich glaube, Politiker arbeiten wesentlich mehr. Mhm. Und sind nicht Herr ihrer Zeit. Ich bin im Wesentlichen Herr meiner Zeit. Als Politiker sagt Ihnen die Feuerwehr, wann Sie zum Fest zu kommen.
Ja, ja, klar, sicher. Würden Sie denn überhaupt, wird Ihnen was einfallen, wenn man Sie fragt nach einer großen Niederlage und wie Sie damit umgegangen sind? Ich meine, das gehört ja auch zum Rebell, dass er nicht überall durchkommt, dass er auch anstößt irgendwann mal und eben sich festbeißt.
Ja, eine meiner Größeren würde ich sagen, es gibt zum Beispiel einen Bau, Sozialkassenbau. Das gibt es seit 70 Jahren, die gehört modernisiert. Als einziger Industriezweig unterscheidet der Bau noch zwischen Arbeiter und Angestellten.
Und das heißt praktisch?
Mei, dass zum Beispiel, wenn ein Bauarbeiter stirbt, kriegt seine Witwe eine Woche den Lohn weiterbezahlt, beim Angestellten einen Monat.
Okay.
Oder für einen Bauarbeiter rechnet eine Bundesurlaubskasse den Urlaub ab, für einen Bauangestellten nicht. Das kostet aber den Bauarbeiter 80 Euro im Monat.
Und das wollten Sie gern reformieren?
Das würde ich immer noch gern reformieren, aber der Anlauf zum Bundesverfassungsgericht und zur großen Politik in Berlin ist lang, aber jetzt starte ich noch mal einen Versuch.
Ehrlich? Also ja. Wissen Sie doch schon, was Sie im Ruhestand machen.
In der Tat, ich bereite die Klage vor, habe zwei Gutachten eingeholt von sehr renommierten Wissenschaftlern, auch politisch, ich wäre schon mal gehört, aber erhört bin ich noch nicht worden.
Aber so eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht kostet ja auch ein bisschen Geld, oder? Oder wird das dann von der Bauwirtschaft möglicherweise wieder unterstützt?
Nee, die Bauwirtschaft ist da durchaus ambivalent, aber dazu bin ich halt privilegiert genug, das ist im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Okay, also dann wird man von Ihnen ja auf alle Fälle weiter hören. Wir waren vorhin schon ein bisschen in diesem Gebäudetyp E. Wir haben schon gesprochen über ja Bauturbo und so weiter. Glauben Sie denn, dass da insgesamt, ich meine, wir hören ja seit Jahren, auch egal, wer da gerade Minister ist oder an der Regierung oder so, hören wir seit Jahren, es muss so und so viel gebaut werden und es wird so und so wenig gebaut. Ist da überhaupt ein Weg raus oder wird es immer so weitergehen?
Ich sehe einen sehr leichten Weg raus. Sehr leicht, also einen durchaus realistischen Weg raus. Der neue Münchner Oberbürgermeister hat auch gesagt, er möchte 50.000 Wohnungen bauen. Das ist das richtige Ziel und ich glaube, es ist auch realistisch.
Aber das haben die letzten Oberbürgermeister auch alle schon gesagt und das ist nichts geworden.
Ja, vielleicht werde ich ganz konkret. Wenn Sie sich das Bauen anschauen, gibt es zwei wesentliche Bestandteile. Das eine, Sie brauchen einen Baugrund und ein Baurecht. Und das andere, Sie brauchen dann ein Bauwerk, also ein Haus, Wohnhaus in unserem Fall. Beides ist zu teuer. Also Gebäudetyp E zielt darauf ab, das Bauwerk günstiger zu machen. Nicht so viel Vorlagen, nicht so viel Ausschriften. Der Bauturbo würde darauf abzielen, mehr Bauland und dies günstiger zu bekommen. Und im Landkreis München gibt es beispielsweise Biogasanlagen. Die brauchen ein bisschen abhängig von der Leistung, aber so ungefähr 200 Hektar Maisfelder. Ein Maisfeld ist nicht wirklich gut für die Natur. Nicht für den Boden, nicht für den Vögel. Spazieren gehen kann man auch nicht im Maisfeld. Aber so eine Biogasanlage braucht 200 Hektar. Auf 200 Hektar könnte man auch 20.000 Wohnungen bauen. Und manchmal muss die Politik Entscheidungen treffen. Privilegiere ich eine Biogasanlage oder privilegiere ich den Bau von 20.000 Wohnungen? Und auch für die Entscheidung würde ich mich noch gern einsetzen. Das wäre einfach. Zum Beispiel von der Allianz Arena bis Garching könnte man 40.000 Wohnungen bauen.
Aber dann hätte man viel weniger Biogas.
Zwei Anlagen. Mhm. Jetzt, übrigens wäre die fünffache Menge zu erzielen, wenn man Photovoltaikanlagen aufbaut.
Gerade noch auf der ganzen Fläche, die Sie gerade skizziert.
Auf den Dächern beispielsweise.
Also gut, Sie haben konkrete Ideen, es muss nur dann eben tatsächlich auch umgesetzt werden. In was für einem Haus würden Sie denn gerne Ihren Lebensabend verbringen?
In dem ich jetzt wohne.
Ja?
Ja, in einem Haus am Stadtrand von Grafing.
Okay. Und wie anders werden wir wohnen in 50 Jahren?
Ich glaube vor allem, dass der Trend zur Urbanisierung nicht leicht umzukehren ist, vorsichtig formuliert. Also die Urbanisierung wird zunehmen, ob einem das gefällt oder nicht. Das, glaube ich, wird der Haupttrend sein. Und dann natürlich auch Bevölkerungsschwund. Wenn Sie es anschauen, Südkorea, Italien, Europa, glaube ich, kriegt im Schnitt nur noch 1,4 Kinder.
Aber mehr Urbanisierung und weniger Bevölkerung heißt ja dann, dass das Land immer leerer wird.
Ja, fürchte ich. Mhm. In Delhi wohnen mehr Leute als in Australien. Das ist eins der großen Themen, Stadt-Land. Ich befürchte, dass das Land weniger dicht besiedelt wird, mit allen Nachteilen. Überalterung und keine Schulen und keine Kindergärten, was so alles dazu gehört.
Sie bleiben einstweilen am Stadtrand und ziehen vor das Bundesverfassungsgericht.
Mhm. Das ist der Plan.
Das ist der Plan. Schöner Plan. Wir halten Sie nicht länger auf. Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Vielen Dank, Ernst Böhm.
Danke auch.
Dankeschön.